SWR 2 Forum.
Gesünder mit Nutri-Score, was bringt die Ampel für Lebensmittel? Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Einen Meilenstein in der Ernährungspolitik nennt die zuständige Ministerin Julia Klöckner die neue Nährwertampel, die schon bald den Verbrauchern helfen soll, gesünder einzukaufen, gesünder zu leben. Das Nutri-Score-Label bewertet Lebensmittel nach ihren Inhaltsstoffen. Von grün bis rot, empfehlenswert bis bedenklich. Aber was bringt schon eine Lebensmittelkennzeichnung, die, wie geplant, auf Freiwilligkeit beruht? Und mal ehrlich, genießen ohne schlechtes Gewissen, geht das künftig überhaupt noch? Viele Fragen in dieser Sendung, mit dabei die Gesundheitspsychologin Professor Dr. Jutta Martha von der Universität Mannheim. Werner Eckert leitet die SWR-Fachredaktion Umwelt und Ernährung und ich begrüße Eva-Maria Endres, Ernährungswissenschaftlerin beim Büro für Agrarpolitik und Ernährungskultur, kurz APEC in Trier. Frau Endres, Ministerin Klöckner, attestiert Nutri-Score eine echte Hilfestellung für eine gesunde Lebensweise? Geben Sie ihr da recht?
Nein, würde ich eher nicht. Also ich sehe das eher kritisch, weil der Nutri-Score eben zunächst mal nicht die ganze Ernährung berücksichtigt, sondern nur einzelne Lebensmittel bewertet und auch der Bewertungsalgorithmus eher mangelhaft ist.
Ganz kurz, das Büro für Agrarpolitik und Ernährungskultur, APEC, was oder wer verbirgt sich dahinter?
Ja, wir sind ein Team von 4 Wissenschaftlern, die sich im Bereich Ernährung aufhalten sozusagen. Wir sind ein Beratungsinstitut und machen Forschungsprojekte. Und
sind unabhängig?
Ja, absolut.
Was sagt die Gesundheitspsychologin Jutta Martha von der Uni Mannheim? Gesünder Leben mit Nutri-Score, geht die Rechnung auf?
Was ich unglaublich wichtig finde oder gut an dem Nutri-Score ist, dass er erlaubt, Lebensmittel miteinander zu vergleichen oder überhaupt sie ein bisschen kennenzulernen. Das heißt, stellen Sie sich Lebensmittel vor, die verarbeitet sind und alle Dimensionen annehmen können, von sehr gesund und nährstoffreich zu sehr nährstoffarm, wie Joghurt, Pudding oder auch solche Sachen wie Müslis, wo Sie ein sehr gesundes Produkt oder eine Süßigkeit haben können. Und die Frage ist immer, wie kann ich das kommunizieren, was da drin ist und wie kann ich erlauben, dass so zu zeigen, dass Konsumentinnen und Konsumenten das auch verstehen, also das kognitiv verarbeiten können. Und da ist es sicher eine Hilfe.
Werner Eckert aus der SWR Ernährungsredaktion. Diese Farbskala von A bis irgendwas kennen wir ja schon, von Mikrowellen, von Kühlschränken. Jetzt gibt es sie bald auch für das, was dort reinkommt. Ist das eine gute Idee?
Also ich glaube schon, dass diese Kennzeichnung eine gute Idee ist, weil sie Menschen unabhängig vom Bildungsniveau erlaubt, einen Eindruck zumindest zu kriegen, ob dieses Lebensmittel tendenziell eher zu einer gesunden Ernährung beiträgt oder aber vielleicht nicht so sehr beiträgt, weil es stimmt, ein Lebensmittel ist nie gesund oder ungesund, die Ernährungsweise ist es, aber wenn ich mir vorstelle, viele Menschen machen sich wirklich buchstäblich keinen Kopf, wenn sie einkaufen und wenn die plötzlich was sie jeden Tag kaufen, da stehen sie im Regal mit Orange oder Rot, dann fängt das Denken an und das finde ich gut dran.
Deutschland zieht ja jetzt nur nach. Ne? In Frankreich gibt es Nutri-Score schon länger. Wie sind da und anderswo die Erfahrungen?
Also was ich gehört habe, ist, dass es in Frankreich auch eine Studie dazu gibt, eine längere Studie, dass Menschen, seit es das gibt und die darauf achten, in etwa 180 Kilokalorien täglich weniger zu sich nehmen. Nach dieser Studie. Und das wäre ja schon mal ein Erfolg, weil das Hauptproblem, das wir haben, ist sicherlich, dass wir oben mehr reintun, als wir unten weglaufen. Und das führt dann tendenziell zu höherem Körpergewicht, mehr Fett.
Okay, dann schauen wir uns gemeinsam diese Skala einfach mal genauer an. Also 5 Stufen von A bis E, von empfehlenswert bis Finger weg. Ein Buchstabe ist jeweils besonders hervorgehoben. Anders als bei Kühlschränken gibt es A++++. Nicht. Frau Martha, was kann ich denn da jetzt genau ablesen?
Na, was Sie ablesen können, nehmen wir mal an, Sie sind vor einem Regal mit Cerealien, ne, Müsliflocken. Und dann stellen Sie sich vor, Sie haben da 30 Packungen, das ist nicht unrealistisch. Das heißt, Sie können zum ersten Mal vorne direkt auf der Packung lesen, wie sind die vergleichbar in Bezug auf Zucker, Ballaststoffe, Fette. Weil sie finden, dass ganz viele Frühstücksflocken, die an Kinder adressiert sind, 30-35% Zucker enthalten. Also die qualifizieren sich am besten im Süßigkeitenregal. Das konnte man vorher nicht sehen. Das musste man genau nachrechnen. Und das gab es nicht. Das heißt, das ist die Möglichkeit. Ich gebe der Frau Endres insofern recht, dass natürlich eine Ernährung viel komplexer ist als einzelne Lebensmittel. Nur meine Frage ist eigentlich, wo soll man denn anfangen? Weil wir müssen ja irgendwo eine Chance geben, dass Menschen verstehen, was sie da vor sich haben. Das ist ja eine notwendige, keine hinreichende, aber eine notwendige Bedingung.
Das heißt, ich habe jetzt verschiedene Cornflakes-Packungen und da kann jetzt sowohl das A hervorgehoben sein, als auch das B, als auch das C, Herr Eckert?
Ja, bis zum Schlechtesten hin, also 35% Zucker und dann haben Sie natürlich ein Lebensmittel, was eigentlich kein Lebensmittel sein sollte. Und das mal deutlich zu machen, ist schon viel wert. Und wenn eben auf einem anderen, weniger verarbeiteten Haferflocken dann grün ist oder ein hellgrün, dann glaube ich, klickt zum ersten Mal im Kopf was, weil Cerealien haben als Ganzes einen Ruf. Deswegen haben wir so eine Fülle an Angebot und deswegen hat die Industrie große Freiheit, die immer neu zu gestalten. Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das bedeutet, ich nenne es Cerealien, aber in Wahrheit, das haben wir gerade gehört, sind es Süßigkeiten. Das realisieren aber viele Verbraucher nicht. Und wenn sie an der Stelle darauf aufmerksam werden, dann hätte das schon mal einen riesen Effekt und vielleicht die ein oder andere Haferflocke mehr und Cornflakes weniger in der Müsli-Schale.
Frau Andres, einiges kann man ablesen, was kann man nicht ablesen?
Ja, also wo ich den beiden absolut recht gebe, ist, dass man mit dem Nutri-Score Produkte innerhalb einer Produktgruppe sehr gut vergleichen kann. Also beispielsweise, was sind die besten Cerealien, wie gerade genannt, oder auch andere Produktgruppen, Getränke oder Fette
zum Beispiel. Joghurt, Pudding und so.
Ja. Genau. Was man halt daran nicht ablesen kann, ist, welche Menge man davon zu sich nehmen sollte und mit welchen anderen Lebensmitteln man das noch kombinieren sollte. Also es könnte eben daraus der Eindruck entstehen, dass ich mich durchaus gesund ernähre, wenn ich dann zum Beispiel jeden Tag 2 Kilogramm Weißbrot, 5 Packungen Erdbeerjoghurt und 3 Liter Cola Light zu mir nehme und mich davon ernähre, weil das sind ja alles Produkte, die mit grün gekennzeichnet sind. Und das macht ja aber keine gesunde Ernährung aus. Also natürlich, es könnte vielleicht helfen, wenn ich immer zu den Zuckercornflakes gegriffen habe, dass ich dann vielleicht eher mal ein anderes Müsli möglicherweise ausprobiere. Aber grundsätzlich ist es halt relativ wenig aufschlussreich, was eine gesunde Ernährung tatsächlich ausmacht. Und was ich auch noch als einen großen Kritikpunkt sehe, ist, dass eben unverarbeitete Lebensmittel überhaupt nicht damit gekennzeichnet werden, zumindest nach derzeitigem Stand. Zum Beispiel frisches Obst und Gemüse, Getreide, Eier, roher Fisch und dergleichen. Das wird nicht mit dem Nutri-Score gekennzeichnet. Und meine Befürchtung ist eben, dass dadurch letzten Endes eine Aufwertung von verarbeiteten Lebensmitteln stattfindet, weil den Verbrauchern suggeriert wird, dass man sich ja mit Tiefkühlpommes zum Beispiel genauso gesund ernähren kann wie mit, oder dass die genauso gesund sind wie frische Kartoffeln. Weil Tiefkühlpommes zum Beispiel sind auch mit einem A gekennzeichnet, weil das einen hohen Gemüseanteil hat. Da sehe ich einfach die Schwierigkeiten.
Aber jetzt mal, was ist denn Ihr Alternativvorschlag?
Weil ist das Glas halb voll oder halb leer, ganz genau?
Nein, weil, also ich gehe da total mit, ne? Also das meinte ich auch, so notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Natürlich, was wollen wir von so einem Label erwarten? Wir können nicht erwarten, dass das alle unsere Ernährungsprobleme löst. Das ist glasklar und ich teile auch Ihre Bedenken, dass es da Missverständnisse geben kann. Nur ich frage mich, wir verkaufen Lebensmittel einzeln im Supermarkt. Wie sollen wir denn das schaffen, mit einer Kennzeichnung zu sagen, da machen wir die gesamte Ernährung rein?
Also vielleicht, für mich ist grundsätzlich noch ein bisschen unklar, welche Ziele konkret damit erreicht werden sollen. Also
reden wir nachher drüber.
Was kann man mit Nährwertkennzeichnung tatsächlich erreichen? Also zur Reduktion von Übergewicht ist Nährwertkennzeichnung eher nicht geeignet, weil Übergewicht entsteht nicht aus einem mangelnden Ernährungswissen oder dass die Menschen nicht wissen, dass die Cornflakes viel Zucker enthalten oder dass Schokotorte kein Abendessen ausmacht, sondern es geht einfach darum, also Übergewicht entsteht aus sozialen, aus systemischen, aus psychologischen Faktoren und zur Reduktion von Übergewicht sind Nährwertkennzeichnungen tatsächlich nicht so gut geeignet. Wenn es jetzt einfach nur darum geht, dass die Lebensmittelindustrie gesündere Produkte oder weniger Zucker da reinmachen soll, dann wären andere Maßnahmen tatsächlich auch besser geeignet, wie zum Beispiel eine Zuckersteuer. Also nicht, dass ich das befürworten würde, aber da ist ein Label auch eher so, nichts Halbes und nichts Ganzes mehr oder weniger. Mhm. Und für mich ist da noch die Frage offen, was konkret soll damit erreicht werden? Und für eine Orientierung, ist es auch nur bedingt. Also die Beispiele, die ich gerade angeführt habe, ich denke mir, da wird es sicherlich einige Verbraucher geben, die halt dann eher verwirrt vorm Regal stehen und nicht mehr wissen, was sie noch machen sollen. das müsste erstmal geklärt werden grundsätzlich.
Ich denke auch, man kann nicht alle Probleme mit einer Kennzeichnung lösen. Und das Wissen über Ernährung ist auch wirklich weitgehend verschütt gegangen innerhalb einer Generation, wenn man das nüchtern anguckt. Das ist schon erschreckend. Und ich glaube auch, dass die Menschen tendenziell sowieso gerne eine Botschaft hören, die da lautet, wir machen dir die gesunde Currywurst. Also niemand ist ja bereit, über Ernährung wirklich nachzudenken und Schlüsse daraus zu ziehen, sondern eigentlich will man, dass die Industrie einem das gesund macht. Das, was man gerne isst, die Pizza, den Döner und die Currywurst, das möchte ich bitte mit allem angereichert. Und dann soll mir der Ernährungswissenschaftler sagen, wenn du davon jeden Tag drei isst, dann lebst du lange. Das ist doch die Botschaft, die die Menschen gerne hören wollen. Und jede andere Botschaft, das hat doch auch in der Ernährungsbildung sich gezeigt, kommt nicht gut an. Das sind immer rudimentäre Erfolge, die man da einfährt. Mal für eine Zeit im Kindergarten, dann schnippeln die Kinder ein bisschen was und dann war es das gewesen. Kaum sind die in der Schule, gehen sie zur nächsten Dönerbude.
Naja, ich würde die Verbraucher gerne ein bisschen in Schutz nehmen, ehrlich gesagt. Na, ganz so einfach ist es nämlich nicht, weil genau auch wie Frau Endres gesagt hat, Übergewicht kann man damit nicht verhindern, das ist ein komplexeres Phänomen. Ne? Aber wenn ich die Industrie wäre, was würde ich machen? Ich würde versuchen, Produkte zu machen, die so verführerisch sind, dass ich denen nicht widerstehen kann. Das heißt, ich würde die besten Köpfe dran setzen, dass sie den perfekten Knack und den perfekten Schmelz kriegen.
Das tun sie doch.
Genau.
Das ist doch völlig das, was die Industrie
macht. Genau, völlig rational. Nur dann zu sagen, hey, lieber Verbraucher, wir haben die Besten dran gesetzt, genau das Produkt zu machen, was dem ihr nicht widerstehen könnt. Und jetzt widersteh mal, sonst hast du nämlich keine Willenskraft. Das ist doch bescheuert. Na, also das kann es doch irgendwie nicht sein. Das heißt, ein Label kann mir helfen, dass ich merke, okay, das Produkt mit dem perfekten Knack und dem perfekten Schmelz ist vielleicht ein D und dann nicht mehr ein C. Aber was anderes kann das doch nicht machen. Also das ist, was ich gemeint habe. Das ist ein erster Schritt, eine notwendige Bedingung. Aber das ist ein viel komplexeres.
Also da möchte ich in der Tat noch mal ganz kurz bleiben. Dabei, ich hätte die Sendung beinahe genannt, gesünder Leben ohne Lesebrille. Weil bisher musste man sich ja immer hinten auf der Packung drauf dieses wahnsinnig Kleingedruckte irgendwie reintun, was natürlich überhaupt nicht ging. Jetzt haben wir dieses Label, dieses übersichtliche, ganz einfache Label. Frage, ist das eine jetzt besser als das andere oder was ist dieses Label wert, ohne diese klassischen Nährwerttabellen hinten auf der Packung?
Also, ich kann die psychologische Perspektive geben. Und zwar muss man sich immer überlegen, wie viel Informationen kann eine Person verarbeiten? Also, wie viel kann sie bringen und kann sie die Informationen verstehen? Es gibt diese beiden Aspekte. Die Menge ist natürlich jetzt reduziert. Wir haben nur noch 5 Punkte. Vorher gab es ja auch diese Front-of-Package-Labels, ne? Also die vorne drauf sind. Nur da waren Angaben bis zu 8 Nährwerten. Und das war sowohl Prozentmengen, Portionsmengen, absolute Mengen. Das heißt, man hatte bis zu 24 Stücke Informationen vorne drauf. Mal 30 Müsli-Packungen nicht verarbeitbar von der Menge. Zweiter Punkt, Evaluierbarkeit. Das heißt, ich muss verstehen, was bedeutet denn diese Information? Sind 7 Gramm Zucker viel oder wenig? Das heißt, das ist der zweite Punkt, der vorher nicht gegeben war, weil es gab keinen Maßstab für mich. Und das wird jetzt versucht durch diese Kodierung. Das heißt, aus einer psychologisch-kognitiven Sicht, was kann ich verstehen? Kann ich die Information, die da vorne steht, verarbeiten? Das ist eine sehr gute Entscheidung.
Also ich gebe Ihnen auch absolut recht, dass das Label von den Alternativen, die in der Verbraucherumfrage angeboten wurden, das schönste Label ist. Also es ist vom Design her einfach schön, es ist bunt, es hat große Buchstaben, es ist leicht zu verstehen. Allerdings finde ich den Bewertungsalgorithmus, der dahinter steckt, nicht wirklich ausreichend, um Lebensmittelqualität zu beurteilen. Also ich finde, wenn man schon einzelne Lebensmittel hinsichtlich ihres Gesundheitswertes beurteilen möchte, dann sollte man wenigstens noch andere Faktoren mit einbeziehen, wie zum Beispiel den Verarbeitungsgrad oder die Konservierungs- oder Zusatzstoffe. Also das, was der Nutri-Score eben einbezieht, das ist der Energiegehalt, Zucker, gesättigte Fettsäuren, Salz und dann als positive Elemente Eiweiß, Ballaststoffe und Obst- und Gemüseanteil. Ich stelle mir halt die Frage, zum Beispiel, ich habe mich mit einem drüber unterhalten und dann habe ich gesagt, also Butter wird jetzt zum Beispiel rot bewertet, weil da einfach der Fettgehalt zu hoch ist. Und dann war eben die Frage, ja, aber was ist denn dann die Alternative? Und ja, die Alternative zu Butter wäre dann eben nach dem Nutri-Score eine fettreduzierte Light-Margarine, die zur Hälfte aus Wasser besteht und wo Bindemittel und Zusatzstoffe drin sind. Und das würde ich zum Beispiel als Ernährungswissenschaftlerin niemals empfehlen. Ich würde immer eher die Butter empfehlen. Das heißt, es ist nicht hinreichend. Und auch was Fertigprodukte angeht, also vielleicht werden einige Fertigprodukte dann an manchen Stellschrauben ein bisschen optimiert, aber ob man die dann trotzdem mit Grün bewerten kann, das das würde ich nochmal in Frage stellen. Also ist es tatsächlich besser, wenn die Tiefkühlpizza dann eben nicht mehr den fetten Käse, sondern den Leitkäse obendrauf hat und im Teig ein paar Ballaststoffe künstlich zugesetzt wurden? Deswegen würde ich die trotzdem nicht als gesünder bezeichnen.
Also ich denke auch, was Sie da andeuten, ist richtig, die Industrie wird sich auch daran anpassen. Das heißt, es wird eine Labeloptimierung geben. Das hatte schon immer gegeben, wenn Kennzeichnung geändert wird, passt man sich entsprechend an, macht ein Label-Washing, versucht das so darzustellen, als seien keine Inhaltsstoffe zum Beispiel oder keine Zusatzstoffe drin. In dem Fall wird man versuchen, die nächsthöhere Stufe zu kriegen, also ein dunkelgrün statt ein hellgrün, indem man Rezepturen für das Label optimiert. Ich glaube, das ist unausweichlich, das wird so sein.
Das ist ja auch
da gut muss aber auch Ihre Branche sich irgendwie ein bisschen an die Brust greifen, denn was wissen denn Ernährungswissenschaftler am Ende des Tages wirklich? Welche Erkenntnisse haben denn über die Jahrzehnte Bestand gehabt? Das ist ja nicht sehr viel und deswegen ist der Streit um Butter und Margarine zum Beispiel symptomatisch. Da können Sie alle zwei Jahre eine neue Sau durchs Dorf treiben. Das würde ich nicht verlangen von einem Label, dass das diese Frage klärt. Die Ernährungswissenschaften haben dazu keine klare Haltung und die kann in zwei Jahren auch wieder eine ganz andere sein als heute. Also denke ich mal, mit diesen Unzulänglichkeiten muss man systembedingt leben, weil die Wissenschaft es einfach gar nicht leistet.
Ja, aber dann könnte man doch wenigstens noch andere Faktoren mit einbeziehen. Also ich gebe Ihnen da vollkommen recht, auch was Zucker angeht, gesättigte Fettsäuren oder Salz beispielsweise, ist man sich nicht einig, welche Auswirkungen das tatsächlich auf den menschlichen Körper hat oder zumindest ist es total individuell. Also beim Salz beispielsweise kam vor kurzem erst wieder eine große Studie raus.
Je nachdem, welche genetische Voraussetzungen Sie haben, ne?
Genau, also dass es da keinen grundsätzlichen Zusammenhang zwischen Bluthochdruck und dem Salzkonsum gibt, sondern dass es extrem individuell ist. Ne? Aber das, dann wäre auch die Frage, warum dann so ein Label? Also
weil wenn das gar nicht abgesichert ist. Ne? Und das muss man simpel dann auch einfach nehmen. Ich glaube, man darf nicht zu viel hineingeheimsen. Da bin ich eher bei Frau Martha. Man muss auch mal sagen, das ist jetzt ein Fortschritt. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss.
Das ist die Frage, für wen ist denn das neue Label überhaupt gemacht? Frau Martha, wer sich schon gesund ernährt, der braucht es eigentlich nicht, der kennt sich schon ein bisschen aus. Wer das bisher nicht getan hat, ja, wird er mit Hilfe dieses neuen Labels mehr darauf achten, was er kauft?
Also Simulationen suggerieren das schon und wir wissen es aus anderen Bereichen schon. Es gibt ja alternative Labels, zum Beispiel das sogenannte Schlüssellochlabel, das ist ein Positivlabel. Das kriegen nur Produkte, die besonders viele Ballaststoffe und wenig Zucker, Salz und gesättigte Fettsäuren enthalten. Das hat sehr gut funktioniert. Gerade zum Beispiel im Bereich Cerealien haben Eltern für ihre Kinder dann andere gekauft. Ich glaube, da gibt es wirklich Chancen. Also gerade bei diesen, was wir auch am Anfang hatten, Produktgruppen, die sogenannte Halo-Effekte haben. Also ich weiß, Cerealien sind gut, dann ist alles, was in dieser Produktkategorie ist, gut, ne? Oder muss irgendwas Gutes haben. Da kann es sicher helfen, ein paar Sachen aufzudecken. Bei anderen Sachen natürlich, ich muss trotzdem viele unverarbeitete Produkte essen. Das ist ja auch heute schon eine gute Heuristik, eine gute Faustregel. Ne? Weniger Verarbeitung ist sinnvoll. Diese Sachen kann das alles nicht lösen. Ich glaube, dass es eine große Chance ist, im Bereich verarbeiteter Produkte, die eine große Bandbreite an Nährstoffarmut oder Reichtum haben, wie Cerealien, Joghurtprodukte, auch manche Getränke vielleicht. Da ist es eine Chance. Ich glaube, es ist auch eine Chance, Rezepturen zu verändern. Da wird es auch eine Menge Schmuh geben, natürlich. Es wird aber auch einige Verbesserungen geben.
Hilft die Ampel gegen Fettleibigkeit? Das ist ja eines der erklärten Ziele des Ministeriums.
Nein.
Das tut es nicht. Klare Antwort.
Nein, also das gehe ich genau mit Frau Endres mit. Also fragen Sie mal eine Person mit Adipositas, wie viele Kalorien sind, wie viel Zucker, wie viel Fett. Die wird Ihnen das wahrscheinlich besser beantworten können als eine Person ohne Adipositas. Und die Idee ist ja immer, Personen mit Adipositas haben keine Ahnung, wie man sich ernährt. Sie haben auch noch gar nicht gemerkt, dass sie adipös sind. Jetzt müssen wir ein bisschen Shaming machen. Das ist ja alles Humbug. Ne? Also die allermeisten Personen mit Adipositas das haben diverse Versuche hinter sich, ihr Übergewicht oder ihre Fettleibigkeit loszuwerden. Es ist ein sehr großes systemisches Problem. Und das Problem ist, wenn Sie einmal Übergewicht haben oder dann sogar noch Adipositas, dann werden Sie das eigentlich nicht mehr los. Die Erfolgsquote ist zwischen 2 und 20%, wobei wir Erfolg definieren als 10% Gewichtsverlust, den Sie über ein Jahr halten. Damit sind Sie, wenn Sie Adipositas haben, immer noch nicht normalgewichtig. Das heißt, sozusagen das von einem Label zu wollen, sorry. Ne? Also das wird nicht geben. Es wird vielleicht marginale Änderungen geben. Die haben natürlich auf einer Populationsgesundheitsskala schon auch einen gewissen Wert. Aber wieder, so ein Label ist eine Möglichkeit, ein Anfang von ganz vielen Sachen, die wir ändern müssen.
Aber Sie wissen das viel besser als Wissenschaftlerin. Wenn jemand adipös schon ist, also fettleibig, dann mag das ja stimmen, aber die werden ja irgendwann mal fettleibig. Und ist es nicht doch ein guter Hinweis auch für Mütter zum Beispiel, Väter logischerweise auch, die eben oft, denke ich schon, ohne das beweisen zu können, in dem Glauben sind, eben mit Cerealien ihren Kindern was Gutes zu tun, mit Softdrinks als Mittel gegen den Durst ihren Kindern etwas anbieten zu können. Das sind doch die klassischen Probleme, die Kinder erstmal dick werden. Und da ist dann dunkelrot drauf. Ist das nicht wenigstens ein bisschen
präventiv sozusagen?
Sie haben völlig recht. Ich habe Ihre Frage falsch verstanden, Herr Papsch. Ich habe sie verstanden als, kann man sozusagen damit die Adipositas, die wir haben, oder Personen, die Adipositas haben, kann man das reduzieren? Da würde ich sagen, nein. Ich gebe immer recht, in der Prävention hat es auf jeden Fall Potenzial. Ja, ich denke, da ist auch der Punkt, wo es sein kann. Wir sind in einer Situation, wir wissen, es ist multifaktoriell. Es gibt ganz viele Schrauben, die wir drehen müssen. Es gibt keine große Schraube. Also es gibt nicht diese große Riesenschraube, die drehen wir, dann ist alles weg. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo wir uns nicht erlauben können, jede kleine Schraube nicht zu drehen.
Dazu kommt ja etwas, Herr Eckert, ich glaube, Sie haben es vorhin angesprochen, was gesund ist bzw. ungesund ist. Das unterliegt ja auch immer mal wieder, ich nenne das mal Moden. Mal wird der Zucker verteufelt, mal ist es das Salz, dann sind es wieder die Fette.
Was, low carb, low fat.
Ja, weiß man denn überhaupt, was ist denn richtig? Was ist falsch? Das ist ja nur immer eine Sache der Menge, der Quantität, der Ausgewogenheit und so weiter.
Also ich glaube, die bleibenden Wahrheiten sind sehr banal und das macht das auch so kompliziert. Worauf man sich sicher einigen kann, ist eben möglichst nicht so verarbeitete Lebensmittel, also einen hohen Anteil an nicht verarbeiteten Lebensmitteln, sprich Rohstoffen zu benutzen, selbst zu kochen, ist die logische Konsequenz, oder zuzubereiten, eine gewisse Varianz zu haben. Wobei mir das auch nicht zwingend erscheint, weil es ja auch viele Kulturen und Lebensweisen gibt, die gar nicht so viel Abwechslung haben. Und dass man nicht mehr Kalorien reintut, als man eben wirklich verbraucht. Das ist, glaube ich, das Zentrale. Da lügen sich viele in die Tasche und darum wird der größte Primborium gemacht, was man denn tun könne, um gut essen zu können. Gut heißt dann immer auch sehr reichlich. Ohne dass man dick wird. Das ist ja der Fetisch der Gesellschaft. Und das ist sehr banal. Ich gehöre zu den 2-20% mit einigem Erfolg. Ich habe mal 20 Kilo abgenommen vor 20 Jahren, halte das seitdem. Das ist, glaube ich, sehr simpel, wenn man es kapiert hat. Du darfst nicht mehr essen, als du wegläufst. Und das ist das andere, was zur Ernährung dazugehört. Ernährung ist immer auch Bewegung. Ernährung für sich genommen macht noch nicht gesund.
SWR 2 Forum, wir reden über Nutri-Score, die neue Lebensmittelampel, die im nächsten Jahr kommen soll, mit der Ernährungswissenschaftlerin Eva-Maria Endres, mit dem Leiter der SWR-Fachredaktion Umwelt und Ernährung Werner Eckert und der Mannheimer Gesundheitspsychologin Jutta Martha. Frau Martha, so, jetzt steht da also bald etwas Neues auf der Verpackung, aber entscheidend ist ja, was lösen die neuen Farben, die Buchstaben bei den Käufern aus? Sie sind Psychologin. Mm. Was weiß man über die Wirkung, Wirksamkeit solcher Label? Springen da die Verbraucher wirklich drauf an?
Also was man weiß, ist, dass sie es sehr gut verstehen, dieses Ampelschema. Jetzt ist das Problem bei der Ampel natürlich, dass Rot Stopp heißt. Das heißt gar nicht. Und Rot soll hier aber eigentlich nicht Stopp gar nicht suggerieren, wenn ich das richtig verstehe, sondern einfach sehr wenig. Und das war ja auch das Problem bei allen anderen Lebensmittelampeln. Also da gibt es manchmal ein Missverständnis, wie das verstanden wird. Und was es auch gezeigt wurde in manchen Studien, dass es eine gewisse Reaktanz geben kann gegen solche klaren Einstufungen. Aber generell, wenn mein Ziel ist, dass ich eine gute Verständlichkeit habe und eine Evaluierbarkeit, das heißt, dass ich die Information auch einordnen kann in ihrer Bedeutung, ist das eine sehr gelungene Lösung.
Wenn Sie das können. Aber Frau Endres, wie groß ist die Gefahr, dass man sich dann vielleicht zu sehr auf die Angaben, auf die Farben verlässt, dass das neue Label quasi das eigene Nachdenken ersetzen könnte?
Mich würde grundsätzlich interessieren, wer sich wirklich davon angesprochen fühlt, wer das dann tatsächlich umsetzt in seinem Alltag. Also wir als Ernährungswissenschaftler haben wir eigentlich eher die Erfahrung gemacht, dass die meisten Verbraucher eben eigentlich wissen, was gute und was eben nicht so gute Lebensmittel sind und wie sie sich ernähren sollten, dass sie das aber häufig dann in ihrem Essalltag nicht umsetzen. Und es liegt, ich weiß nicht, ob so ein Label sowas tatsächlich ändern könnte. Also für mich wäre auch die Frage, könnte das nicht möglicherweise eher sogar zu Trotzreaktionen führen? Also ich denke eben, dass es eine gewisse Bevölkerungsgruppe gibt, die durchaus daran interessiert ist, sich gesund zu ernähren und die sich freut über solche Aufklärungsmaßnahmen und dass es einfach mehr Deutlichkeit auf den Produkten gibt. Aber ich denke, wir dürfen auch nicht vergessen, dass es auch eine Bevölkerungsgruppe gibt, die gar kein Interesse daran hat, sich gesund zu ernähren und dass man das auch durch so ein Label wahrscheinlich nicht ändern wird, beziehungsweise teilweise eher das Gegenteil erreichen könnte. Bei Jugendlichen zum Beispiel, die es ja gut finden, sich gegen Regeln zu widersetzen. Vielleicht ist es dann eher cool, wenn man möglichst viele Produkte mit Rot gekennzeichnet ist. Ich weiß es nicht. Also das sind einfach Fragen, die für mich im Moment noch offen sind, wo es auch noch keine richtigen Studien dazu gibt, soweit ich weiß.
Also man könnte ja auch mal umgekehrt fragen, macht das jetzt noch Spaß, mit Lust und Genuss einzukaufen? Und also auch mal was richtig Fieses und Ungesundes zu kaufen, geht das jetzt noch? Also, das Label will ja schon auch ein schlechtes Gewissen machen, wenn ich das falsche Produkt in die Hand nehme,
also
oder?
Also glaube ich, der pubertierende Jugendliche, der sich absetzen will, der hat schon bisher, wenn die Eltern nicht zu Hause waren, eine Tüte Chips und Cola gekauft und sich vom Fernseher einverleibt. Der tut das auch, wenn da Rot drauf ist. Da geht es um den Tabubruch. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Das tut ja auch noch nicht weh. Meine Hoffnung ist, muss ich sagen, dass es einfach denen, bei denen es dann doch ein bisschen an der Übersicht und an der Kenntnis und am Wissen fehlt, hilft, ein bisschen voranzukommen. Ich glaube auch nicht, dass das mit dem Rot ein wirkliches Problem ist. Da möchte ich noch mal kurz drauf hinkommen. Denn ich glaube, wir werden nicht sehr viel Rot in den Regalen sehen. Ja, man muss ja dazu sagen, dass dieses Label nicht verpflichtend ist. Mhm. Was ganz wichtig ist, das bedeutet, ich bin als Hersteller nicht gezwungen, das vorne drauf zu machen. Und die logische Konsequenz ist doch, wenn ich maximal so Richtung Gelb oder Orange komme, tue ich es vielleicht noch drauf. Wenn ich Rot kriegen würde, lasse ich es doch am besten weg. Und damit sehe ich auch keine Trotzreaktion an der Stelle. Das schwächt das Label, das muss man faktisch sagen, natürlich nochmal ganz erheblich, dass es nicht verpflichtend ist.
Wobei einige Lebensmittelunternehmen schon angekündigt haben, das auch auf ihre Produkte zu drucken, wie Nestle oder Danone zum Beispiel. Und die haben durchaus, genau, und die haben durchaus ein sehr breites Produktsortiment. Ja. Also bei anderen wie so Tiefkühlgemüsehersteller zum Beispiel, da macht es natürlich nicht so wahnsinnig viel Sinn. Aber Nestle zum Beispiel ist ja ein richtig großer Konzern, der wirklich sehr viele Produkte im Angebot hat. Und ich denke, da wird es sicherlich auch einige Produkte mit Rot geben.
Ja. Können wir das mal ein bisschen genauer vielleicht noch klären? Da ist ja jetzt zu hören, Nutri-Score hat die Lebensmittelindustrie tief gespalten. Einige der großen Konzerne wie Nestlé, Danone, auch McCain sind dafür. Und die sind vielleicht nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie besonders gesunde Lebensmittel produzieren. Andere, wie zum Beispiel die Zuckerverbände, dagegen. Welche Rechnung wird da aufgemacht bei den großen Konzernen?
Na, meine Vermutung ist, viele große Konzerne haben eine gute Forschungsabteilung. Das heißt, die haben auch die Rezepte teilweise in der Hinterhand. Die können das super umsetzen, im Gegensatz zu vielen Mittelständlern. Ich glaube, das wird noch interessant.
Das heißt konkret?
Ein mögliches Szenario, und so erkläre ich mir auch, dass große Konzerne wie Nestlé so dafür sind, ist, dass sie hoffen, einen größeren Marktanteil zu erreichen, weil sie viel schneller aufgrund ihrer Größe und ihrer Möglichkeiten der Forschung solche Produkte entwickeln können, als zum Beispiel mittelständische Betriebe, die mit einer kleinen Marge sowieso nicht viel Forschungsmöglichkeiten haben.
Da ist viel dran. Also wenn man sieht, dass den Verbrauchern in Krautsalat, in Gurken und ich weiß nicht wo überall raue Mengen an Zucker angedreht werden, das kann man ja auch sehr schnell ändern und kriegt dann ein besseres Score, während ein mittelständischer Gurkenhersteller eben sehr viel größere Probleme hat, seine Rezeptur zu ändern und eine Werbekampagne zu fahren, um das auch zu stützen, weil sowas erfordert ja auch wieder Kommunikation.
Was ich mir auch vorstellen kann, diese Freiwilligkeit, was die bedeutet, ist, dass Verbraucherinnen und Verbraucher wahrscheinlich schauen, wer hat kein Label und wenn das nicht hat oder sie nicht hat, also dieses Produkt nicht hat, dann wird es kein gutes Produkt sein. Also das kann sicher, das ist eine mögliche Reaktion. Mhm. Das heißt, damit hat man einen gewissen Zwang. Gleichzeitig muss man so ein bisschen gucken, was ist die Reaktion dann von denjenigen, die kein Label haben? Was drucken die denn dann für bunte Sachen drauf, dass dann auch wieder diese Übersichtlichkeit einschränkt? Ne? Also es ist so, ich würde sagen, die Möglichkeiten sind offen. Der Kampf ist eröffnet sozusagen.
Also ich höre da so ein bisschen raus, das Label könnte auch eine Dynamik innerhalb der Branche auslösen, also Druck auf die Hersteller ausüben. Motto, kann sich niemand mehr leisten, das Label nicht aufs Produkt zu setzen, wenn man nicht das schwarze Schaf in der Branche sein will oder mindestens, weil man sich sonst unglaubwürdig macht, Herr Eckert, glauben Sie das?
Ja, absolut, das ist so, wie gesagt, die Erfahrung lehrt ja, dass Labeloptimierung in jedem Fall betrieben werden wird. Die kommen schon mit allem klar. Die Zuckerindustrie, glaube ich, wehrt sich und das muss man unterscheiden, deshalb, weil Zucker halt sehr stark im Fokus steht. Zucker ist ein Riesenproblem, weil der Verbrauch an Zucker eben auch sich innerhalb von 200 Jahren weltweit verhundertfacht hat. Mhm. Das sind also die Zuwachsraten, die Zucker hat, gibt es in überhaupt keinem anderen Bereich. Ist ein Nahrungsmittel, für das wir eigentlich nicht gemacht sind. Für Stärke ja, aber für reinen Zucker eigentlich nicht. Den hat es von Natur aus kaum gegeben. Und der als Füllstoff im Grunde, und weil er charming ist, weil er Masse macht, weil er die Menschen begeistert, einfach ubiquitär geworden ist. Und die Zuckerindustrie hat natürlich am meisten zu befürchten von einer Kampagne für gesunde Ernährung, ganz grundsätzlich.
Im Spiegel war neulich ein Interview mit dem Historiker Jürgen Marczukat, der vom 21. Jahrhundert als dem neuen Fitnesszeitalter gesprochen hat. Herr Eckert, Sie haben das vorhin auch angesprochen. Dazu gehört die App, die die Kalorien zählt. Dazu gehören Fitness-Tracker, dazu gehören Schrittzähler. Kommt mit Nutri-Score jetzt eine neue Disziplin dazu?
Ja, also grundsätzlich, ich habe ja vorhin schon in Frage gestellt, welche Verbrauchergruppen sich überhaupt daran halten. Also ich denke, es wird eher Verbraucher ansprechen, die sich sowieso schon für Ernährung interessieren, ja, die auch bereit sind, da vielleicht dann Veränderungen vorzunehmen in ihrer Ernährung, denen Gesundheit grundsätzlich einfach wichtig ist. Und das trifft nicht auf alle zu, ne? Aber ich verstehe, was Sie meinen, ne? Weil ich hatte auch, als ich das zuerst gesehen habe, dachte ich mir, naja, es findet schon eine sehr starke Funktionalisierung des Essens statt, ne? Also der Gesundheitswert wird halt dann sehr stark in den Vordergrund gerückt. Und ja, Essen wird in 5 verschiedene Kategorien eingeteilt. Natürlich werden sich da nicht alle dran halten und natürlich können wir immer noch die Schokotorte essen und so weiter. Aber ich finde solche Maßnahmen grundsätzlich nicht so sinnvoll oder setze mich dafür nicht so ein, weil ich einfach denke, um das Ernährungsverhalten gesünder zu gestalten, müssen die Verbraucher und Verbraucherinnen einfach lernen, Lebensmittelqualität selbst zu erkennen und einschätzen zu können. Ich weiß, dass es schwierig ist und die Frau Martha wird dann jetzt wahrscheinlich wieder sagen, naja, aber die Maßnahmen dafür sind sehr schwierig umzusetzen, das verstehe ich auch. Und Ernährungsbildungsmaßnahmen sind tatsächlich auch schwierig mit Erfolg umzusetzen. Aber trotzdem sollte das grundsätzlich das Ziel sein. Ne? Und Sie müssen den Umgang mit einem Lebensmittel erlernen. Sie müssen lernen, wie man kocht, wie man das verarbeitet, wie man das verwendet. Und vor allen Dingen finde ich ganz wichtig, einfach die Freude an der Esskultur zu entdecken und die Freude an der Sorge um sich selbst zu entdecken. Ich denke, dass dem der Nutri-Score eher entgegenwirkt. Also es wäre meine Einschätzung, weil, wie gesagt, der Gesundheitswert wird in den Vordergrund gerückt und dann geht es halt einfach nur noch darum, wie viel Zucker, wie viel Fett ist da drin und so weiter. Also zumindest bei diesem Label geht es einfach nur darum.
Frau Martha, ist das nicht ein ganz wichtiger Punkt, den Frau Endres gerade anspricht, entspricht so dieses Label nicht unserem generellen Bedürfnis nach der schnellen Information. Wir wollen uns gar nicht mehr die Zeit nehmen, uns lange mit Ernährungsphilosophien und so weiter aufzuhalten.
Wie gesagt, ich würde dem Label nicht zu viel Bedeutung beimessen. Ne? Also ich sehe es wirklich ganz klar als Chance für verarbeitete Produkte in bestimmten Bereichen. Das entbindet uns natürlich überhaupt nicht davon, über unsere Esskultur nachzudenken, über unsere auch Ernährungsbildung nachzudenken. Wir können auch über Schulküche nachdenken. Ich bin hier in Basel gerade und da gibt es ein Schulkochbuch. Mhm. Das kennen auch alle. Unterhalte ich mit dem Schweizer über Tipptopf. Haben sie alle mit Kochen gelernt? Gibt es jetzt auch in der Greentopf-Variante Kulturgut? Ne, kennen wir in Deutschland nicht. Also da kann man schon über ein paar Sachen nachdenken. Das bin ich eigentlich ganz beinfallend. Gleichzeitig, ich wünsche mir, dass es mehr Transparenz gibt. Das ist für mich eine Chance. Heißt aber auch, ich muss ein bisschen versuchen zu erklären, was dieser Nutri-Score macht. Ich finde den Algorithmus, ich weiß, dass das noch viel komplizierter geht. Ich finde den relativ komplex, den mal so schnell zu erklären. Also das ist so für mich so ein Minuspunkt. Aber okay, also wir versuchen das so. Und generell zu sagen, ich habe ein Label und damit verändere ich jetzt alles Essen und Reaktanz und Freude und so, das wäre dem zu viel Gewicht zu geben. Ne? Ja. Also wenn Sie überlegen, wie sieht unser Essen aus? Was ist ein ganz wichtiger Teil vom Essen? Essen ist, dass wir gemeinsam essen, dass wir einander wertschätzen, dass wir versuchen, Zeit miteinander zu verbringen, dass wir was teilen. Das sind alles Sachen, die haben aber nichts mit dem Nutri-Score zu tun.
Genau, und die sind längst verloren gegangen. Also Picking and Grazing, jeder isst und wo er steht und liegt. Und dieses gemeinsame Essen ist in vielen Bereichen ja völlig weg. Und ich glaube auch, dass das eine Ursache ist, warum Wissen um Essen, um Ernährungszubereitung verloren gegangen ist. Ich finde diesen Gedanken charmant mit der Funktionalität, also das mit so einem Tracker oder Schrittzähler gleichzusetzen. Aber auch da wäre ich ein bisschen ambivalent in meiner Einschätzung. Ja, das hilft nicht wirklich gegen das Grundproblem, aber zeigt sich in meinem Umfeld, dass Leute, die früher eben sich nicht bewegt haben, sich etwas mehr bewegen, wenn sie so einen blöden Schrittzähler haben. Und das halte ich für grundsätzlich mal erstrebenswert. Und in die Kategorie würde ich das auch einordnen. Jede Zeit hat ihre Hilfsmittel sozusagen, ihre Krücken. Und wir sind weit entfernt von einem idealen Zustand, in dem Kinder von ihren Eltern lernen, wie man Nahrungsmittel, also in der Masse, ich bin froh, dass wir das zu Hause anders gemacht haben, aber dass man in der Familie miteinander lernt, wie man mit Lebensmitteln umgeht. Das wäre erstrebenswert, das ist nicht so und dann braucht man Krücken und Nutri-Score und der Schrittzähler sind solche Krücken.
Aber also wenn insbesondere verarbeitete Lebensmittel mit dem Nutri-Score gekennzeichnet werden und dann teilweise eben mit dem grünen A gekennzeichnet werden, wie zum Beispiel Tiefkühlpizza Hawaii wird mit dem grünen A gekennzeichnet.
Oder Fischstäbchen, glaube ich auch.
Ja, Fischstäbchen sind nicht so schlecht, wie ihr ruft.
Aber suggeriert es dann den Verbrauchern nicht letzten Endes, dass man eigentlich gar nicht selber kochen muss, sondern dass man sich auch total gesund ernähren kann, wenn man sich dann eine Pizza aufbäckt?
Frau Entres, das finde ich zum Beispiel das Bedenkenswerteste, was Sie da im Gegenargument noch eingebracht haben. Das würde ich mir dann am Ende des Tages natürlich auch wünschen, dass man frische Lebensmittel vielleicht ähnlich aufwertet.
Oder zumindest wäre ja genauso mal kennzeichnet.
Ja, genau. Ja. Wäre ja ein Ausweitungsschritt. Das kann ich gut nachvollziehen und da hätte ich auch Sorge.
Also da gehe ich auch mit, dass man einfach das klar kommuniziert. Was ich spannend finde, und wir hatten es ja auch immer wieder, natürlich ist es ideal, dass wir frische unverarbeitete regionale Lebensmittel haben und die zu Hause kochen und verarbeiten und gemeinsam essen, am besten morgens, mittags, abends. Jetzt ist es so. Eben. Hey, ne, sind wir alle einer Meinung? Nur gucken wir uns die Realität an. Und ich kann die Gesellschaft nicht zurückdrehen. Und das hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass zum Beispiel Frauen arbeiten gehen. Ne? Das ist ja ein ganz wichtiger Faktor.
Und Männer arbeiten gehen. Frauen müssen die Last da nicht alleine tragen.
Das ist korrekt. Nur sozusagen die große Veränderung war natürlich, dass es eine größere Erwerbstätigkeit bei Frauen gab. Das war sozusagen diese große Veränderung von Hausarbeit zur Erwerbstätigkeit. Die gab es bei Männern in dem Umfang natürlich so nicht. Aber die Frage ist einfach, wenn wir sagen, wir wollen das jetzt nicht alles zurückdrehen, dann müssen wir auch nochmal nach neuen Lösungen suchen. Dazu muss nicht nur zu Hause kochen gehören, dazu kann auch gehören, dass ich anfange, besseres Schulessen anzubieten. Dazu kann auch gehören, dass ich einen Kochunterricht habe, von mir aus ein, zwei Jahre lang, wo ich dann einmal die Woche koche und dann das auch gleich noch esse in der Schule. Also da gibt es ganz andere Möglichkeiten anzusetzen. Ich gehe mit Ihnen mit, dass man da sich überlegen kann, wie kann man aufklären, dass verarbeitete Produkte nie so gut sind wie unverarbeitete oder sehr selten so gut sind wie unverarbeitete. Aber generell, wie gesagt, ich sehe es als ein kleines Instrument in einem ganz großen Spektrum, wo wir uns mal ernsthaft Gedanken drüber machen können, wie können wir denn für sehr viele Menschen eine ausgewogene Ernährung ermöglichen.
Also die Maßnahmen, die Sie genannt haben, stehen für mich auf jeden Fall auch ganz oben, also Verbesserung der Schulverpflegung oder also dass zum Beispiel eine Krankenkasse eben nicht nur Pilates und Yoga als Präventionsmaßnahme finanziert, sondern vielleicht eben auch mal einen Kochkurs, das fände ich absolut sinnvoll. Nur es dürfte halt nicht dabei bleiben. Ne? Also jetzt den Nutri-Score einzuführen, die Ministerin hat es als Meilenstein bezeichnet. Das ist insofern auch ein Meilenstein, weil schon seit etlichen Jahren darüber diskutiert wird und dass sie jetzt sich dass sie sich jetzt eben darüber einig sind. Insofern ist es politisch gesehen absolut ein Meilenstein. Nur was die Ernährungspolitik insgesamt angeht und auch ja Präventionsmaßnahmen in dem Bereich, ist es eben, wie Sie schon gesagt haben, nur ein ganz kleiner Anfang. Und von meiner Seite aus gäbe es wesentlich wichtigere und effizientere Maßnahmen, um die man sich kümmern müsste, beziehungsweise die darauf jetzt noch folgen müssten.
Wie sieht denn das ideale Label aus, das Sie sich vorstellen, Frau Endres?
Ja, also ich habe ja grundsätzlich schon in Frage gestellt, ob Nährwertkennzeichnungen grundsätzlich so einen großen Effekt haben. Also ich bezweifle das eher. Wenn es ein Label geben würde, dann müsste das auf jeden Fall ja irgendwie eben die ganze Ernährung abbilden, also angelehnt in etwa an die Ernährungspyramide. Ich meine, die Ernährungspyramide ist jetzt auch nicht wahnsinnig kompliziert und die versteht auch jeder sofort auf einen
Blick. Ist sie nicht neulich geändert worden?
Genau, da wurde der Kohlenhydratanteil reduziert, soweit ich weiß.
Ich wollte damit nur darauf hinweisen, eben, dass auch dies wandelbar ist.
Ja, natürlich, absolut. Das ist ja auch nicht schlimm. Aber dass man irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel abbildet in einem Kreisformat und dann sieht man, wenn ich dieses Produkt jetzt zu mir nehme, zum Beispiel eine Portion Joghurt, was habe ich damit abgedeckt? Also ist ja, und was sollte ich vielleicht ansonsten noch essen, wenn ich mich ein bisschen ausgewogen ernähren möchte?
Sie haben völlig recht. Ernährung ist ein komplexes Thema. Und Sie sagen, Sie wollen eigentlich eine Maßnahme haben, die diese Komplexität abbildet. Was haben Sie für eine Idee? Das fände ich spannend.
Ich finde zum Beispiel, das Rauchen ist da eigentlich immer ein ganz gutes Beispiel. Also Ernährung ist wesentlich komplexer als Rauchen. Mhm. Aber Genau, ich habe auch Public Health studiert und da sieht man eben immer ganz toll, dass alle Akteure letzten Endes zusammenspielen müssen. Also beim Rauchen war es zunächst mal die Aufklärung, es war die wissenschaftliche Grundlage, die da war, wo man wirklich überzeugt davon sein konnte. Dann hat man die Verbraucher aufgeklärt, dann wurden Werbeverbotsmaßnahmen eingeführt, die Steuer wurde erhöht und so weiter und so fort. Und das hat halt auch Rauchverbot an öffentlichen Orten und so weiter. Also ich möchte aber das jetzt nicht auf die Ernährung ummünzen.
Dazu
aber ich möchte,
ist Ernährung zu komplex.
Es gibt einen ganz großen, wichtigen Unterschied. Ja. Die gesetzliche Umsetzung kam, als klar wurde, dass Rauchen nicht Raucher schädigt.
Eben. Das war der eindeutige Punkt, wo es losgeht. Wissenschaft, klare wissenschaftliche Botschaft, unbestreitbar.
Naja, und sozusagen, dass ich nicht nur für mich selber verantwortlich bin, sondern dass ich andere schädige. Das war eigentlich der große Punkt, wo es anfing, wirklich zu greifen. Und das ist ein großer Unterschied zur Ernährung, finde ich.
Genau, und da würde für mich schon mal alleine die Frage im Raum stehen, soll gesunde Ernährung staatlich verordnet werden? Muss es staatlich verordnet werden? Also, wie Sie schon gesagt haben, Ernährung ist was sehr Privates, es ist was sehr Intimes, es betrifft meinen eigenen Körper. Und in der Regel reagieren die Menschen sehr aggressiv und sehr nervös darauf, wenn man ihnen vorschreiben möchte, wie sie sich zu ernähren haben. Und das wäre für mich erstmal eine grundsätzliche Frage. Soll der Staat verordnen, dass alle Menschen sich gesund ernähren müssen?
Ich sag nur Stichwort Veggie Day. Oder wie war das mit den Grünen?
Ja, genau, ja. Damit haben sie eine große viel Wähler verloren.
Ja, total. Nur, hier ist mein Gegenargument. Ich bin jetzt keine Erziehungswissenschaftlerin, aber ich glaube, vor ungefähr 150 Jahren ging das los mit den Grundschulen und mit den Dorfschulen. Weil wir gesagt haben, wir wollen nicht mehr, dass Menschen von ihren Eltern ausgebildet werden, wie die es halt gerade können. Und dann werden sie, wenn der Papa Schuster ist, halt auch Schuster und die Mädchen lernen dann kochen wie die Eltern, sondern dass wir unser Potenzial besser benutzen können, dass wir eine gerechtere Gesellschaft schaffen, wenn wir Menschen nach ihrem Potenzial ausbilden. Bei Gesundheit ist es so, dass wir wissen, trotz unseres Gesundheitssystems, dass die Lebenserwartung von Männern und Frauen zwischen 8 und 11 Jahre geringer ist, je nach sozioökonomischem Status. Und wir wissen auch, dass Personen mit Adipositas ungefähr 5-6 Jahre weniger leben. Und jetzt sage ich, es ist eine große gesellschaftliche Ungerechtigkeit, die da stattfindet. Und die geht im Kindesalter los. Für alle, für Erziehung und für Bildung reden wir gar nicht drüber. Wir sagen, nein, wir wollen die Kinder so fördern, dass sie alles können, egal was ihre Eltern können, welche Sprache die sprechen, wie die ausgebildet sind. Für Gesundheit sagen wir, hey, wir lassen es über total den Eltern, weil das ist dann die individuelle Freiheit, wenn sie ihr Leben lang benachteiligt sind. Da gehe ich nicht ganz mit. Ich glaube, da können wir schon mal eine Paralleldiskussion führen und überlegen, was ist denn Freiheit und was ist wirklich massive gesellschaftliche Benachteiligung.
Also ich glaube, wir sind ja auch weit davon entfernt, wirklich den Menschen zu verordnen, was gesund ist, wenn wir jetzt einen Nutri-Score auf Tüten drauf pappen. Also da wären wir mit Steuern dann schon deutlich näher dran. Und auch das ist ja noch keine wirkliche Einschränkung von Freiheit, sondern nur eine kleine Lenkung. Also das sehe ich jetzt absolut nicht, dass wir da in einem gefährlichen Bereich wären, auch wenn manche das so verstehen wollen und gerne als Gegenargument benutzen. Das ist ein freundlicher Schubs, ein Hinweis, der zudem noch freiwillig ist, dass die Probleme viel grundsätzlicher sind, haben wir gesagt.
Ja, also was ich zum Beispiel total sinnvoll fände, wenn man tatsächlich die Gemeinschaft Verpflegung verbessert, die Schulverpflegung beispielsweise. Und die wird ja auch staatlich finanziert. Und da könnte der Staat tatsächlich mal ein deutliches Zeichen setzen und sagen, wir gehen mit gutem Beispiel voran. Und bei uns gibt es eben frische, qualitativ hochwertige Sachen, die auch gut schmecken und die halt eben auch gesund sind.
Und genau, was läuft in den Kantinen am besten?
Currywurst und Pommes.
Danke.
Aber das war ja nicht die Schulverpflegung. Ne? Genau. Und die Frage ist auch, welche. Und man muss sich auch mal angucken, was die Alternativen in den Kantinen sind.
Genau.
Dann habe ich Glück, wenn ich erraten kann, welches Gemüse das sein soll.
Ich wollte nur zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung zurückkommen. Entschuldigung.
Nein, so, wir sind am Ende dieser Sendung. Wann kommt denn nun dieses Label in die Läden? Jetzt will ja Ministerin Klöckner noch eine Verordnung vorlegen. Die muss dann noch die deutsche Politik und die europäische Politik gutheißen. Ja, und wann geht's dann los?
Ich glaube schon, dass das jetzt durch ist. Sehe nicht, dass da noch ein großer Hemmschuh liegt. Europäisch, wie gesagt, in Frankreich gibt's das ja auch, sollte das eigentlich kein Problem sein. Und die Widerstände der Industrie, glaube ich, sind auch nicht so, dass es jetzt noch verhindert werden könnte. Oder sehe ich das falsch?
Genau, es ist sozusagen jedem überlassen, ob er das einführen möchte. Und da die Ministerin jetzt gesagt hat, sie möchte das in Deutschland machen, glaube ich, steht da auch nicht mehr viel im Wege.
Und könnte es sein, dass Nutri-Score sozusagen Vorbild für eine EU-weite Regelung ist?
Grundsätzlich gibt es dieses Label ja schon auf EU-Ebene, nur dass eben die Staaten selbst entscheiden können, ob sie das einführen möchten. Und einige haben das ja schon gemacht, also nicht nur Frankreich, sondern auch in Portugal und Belgien, glaube ich. Von daher, wenn das jetzt immer mehr Länder einführen, dann könnte ich mir vorstellen, dass andere Länder dann auch mitziehen. Vor allen Dingen, wenn vielleicht auch dadurch dann ein bisschen besser wissenschaftlich abgesichert ist, welche Erfolge damit tatsächlich erzielt werden können.
Gesünder mit Nutri-Score, was bringt die Ampel für Lebensmittel? Das war das Thema im SWR2-Forum heute mit der Gesundheitspsychologin Jutta Marta von der Uni Mannheim, mit Eva-Maria Endres, Ernährungswissenschaftlerin beim Büro für Agrarpolitik und Ernährungskultur, kurz APEC in Trier, und mit Werner Eckert, Leiter der SWR-Fachredaktion Umwelt und Ernährung in Mainz. Herzlichen Dank in die Runde, und fürs Zuhören sagt Gregor Papsch.